Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Podcast Decentral Life. Hier lernst du alles über das Thema Kryptowährungen, Blockchains, Investitionsgrundlagen und vielen weiteren verwandten Themen. Mein Name ist Kevin und ich bin heute dein Gastgeber. Hallo zurück hier auf Decentral Life. Wir sprechen heute über das Thema Energieverbrauch des Bitcoin. Bei diesem Thema werde ich öfter ein wenig emotional, denn ich muss sagen, es triggert mich schon ziemlich, wie damit einseitig in der Presse umgegangen wird. Es ist super schwierig, eine ausgewogene Berichterstattung über den Energieverbrauch von Bitcoin zu finden, der nicht tendenziös gestaltet ist. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns angeschaut, was Bitcoin eigentlich ist und was Bitcoin so kann. Kurz, sehr kurz zusammengefasst: Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk, das auf einer Blockchain besteht und das nicht durch zentrale Stellen manipuliert oder zensiert werden kann. Du bist also mit Bitcoin der Herr über dein eigenes Geld, und zwar uneingeschränkt. Dazu kommt, dass aus diesem Netzwerk niemand ausgegrenzt werden kann. Es kann also niemand deine Kontoeröffnung ablehnen. Du kannst dir einfach selbst eine Wallet erstellen, beziehungsweise ist eine Wallet nichts anderes als eine kryptografische Zahlenfolge, die auf Mathematik basiert. Von daher kann auch niemand ausgeschlossen werden. Und an diesem Punkt merke ich einmal an, dass es aktuell noch 1,7 Milliarden Menschen auf dieser Welt gibt, die keinen Zugang zum Bankensystem haben. Du musst dir also vorstellen, es gibt 1,7 Milliarden Menschen auf dieser Welt und das sind mehr als alle Einwohner von China. Es gibt also mehr als 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die keine Möglichkeit haben, am Geldsystem teilzunehmen, also Geld per Überweisung zu erhalten oder zu versenden. Es wird ihnen einfach nicht erlaubt. Und teilweise gibt es auch einfach keine zentrale Möglichkeit, denn das Fiat-Bankensystem ist ja auf Zentralität aufgebaut. Das bedeutet, wenn in deiner näheren Umgebung oder auch in deiner weiteren Umgebung keine Bankfiliale ansässig ist, dann hast du auch keine Möglichkeit, mit dieser Bank Geschäfte zu machen. Wir sprechen bei Bitcoin also über das sicherste Netzwerk der Erde, das niemanden ausschließen kann, egal wie verschuldet er ist oder wie viele schlimme Dinge in seiner Vergangenheit liegen oder wie wenig er gemocht wird oder wie sehr er von staatlicher Seite auch verachtet wird. Diese Personen können nicht ausgeschlossen werden aus dem Bitcoin-Netzwerk. Es ist also offen für alle und die Schwelle zum Eintritt ins Bitcoin-Netzwerk ist unglaublich gering. Ich meine, selbst in Europa, mitten im Herzen, in Deutschland, wenn wir ein Konto, ein normales Bankkonto uns eröffnen möchten, nehmen wir jetzt als Beispiel N26, dann haben wir in 10, 15 Minuten mit Glück, wenn wir sehr schnell sind, ein Bankkonto eröffnet. Mit Bitcoin hast du das innerhalb von 30 Sekunden und niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, wer du bist. Also kann niemand dafür sorgen, dass deine Transaktionen in irgendeiner Form verändert oder zensiert werden. Zusätzlich dazu gibt es noch extrem viele Menschen, die zwar einen Zugang zu einem Bankkonto haben, aber kein eigenes richtiges Währungssystem im eigenen Staat. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel El Salvador gewesen. Die haben den US-Dollar mit benutzt, hatten aber kein eigenes richtiges ausgereiftes Bankensystem beruht auf dem US-Dollar. Das bedeutet, dass jeder Einwohner El Salvadors, der den US-Dollar genutzt hat und zum Beispiel Geld überweisen wollte aus El Salvador heraus oder nach El Salvador herein, Unmengen an Gebühren für diese Transaktion zahlen musste. Man hat also auf Grundlage der Not dieser Menschen Profit gemacht. Und das waren Menschen, denen es ja ohnehin schon gut geht, westlichen Ländern. Aber kommen wir wieder zurück zu dem Thema Energieverbrauch von Bitcoin. Der aktuelle Energieverbrauch von Bitcoin liegt ungefähr bei 140 Terawattstunden pro Jahr. Das sind 140 Milliarden Kilowattstunden. Wir sprechen in diesem Podcast aber von Terawattstunden. Das geht ein wenig einfacher über die Zunge. Also der Stromverbrauch von Bitcoin liegt pro Jahr aktuell bei 140 Terawattstunden. Ich zähle euch jetzt mal ein paar Dinge auf, die einen höheren Stromverbrauch als Bitcoin haben. Und dann könnt ihr selber einmal entscheiden, ob diese Dinge mehr wert sind als ein demokratisches Geld, das niemanden ausschließen kann, das niemanden unrechtmäßig enteignen kann und das dir die Freiheit über dein Leben, deine Lebenszeit und dein Geld wiedergibt. Also, hier kommen die Dinge, die mehr Strom verbrauchen als Bitcoin. Unter anderem der Energieverbrauch des gesamten Bankensystems weltweit mit 265 Terawattstunden. Also knapp das Doppelte. Ein System also, das darauf ausgelegt ist, mit Hilfe von Fiatgeld oder auch, kann man vielleicht so sagen, einem Social Score, meiner Meinung nach ist Fiatgeld nichts anderes als ein Social Score, für Dinge zu belohnen oder zu bestrafen, die aus Sicht von mächtigen Menschen gut oder schlecht sind. 265 Terawattstunden. Der Energieverbrauch, um Gold zu schürfen, 240 Terawattstunden. Das Schürfen von Gold zielt darauf ab, viele würden jetzt vielleicht argumentieren, für die technische, industrielle Herstellung von Chipsätzen und Computerteilen. Tatsächlich allerdings wird ungefähr 47% des gesamten neu geschürften Goldes als Investment gebraucht. Das bedeutet, also fast die Hälfte des neu geschürften Goldes wird dafür verwendet, um darauf zu wetten, beziehungsweise um darin zu investieren. Es liegt also herum und verbraucht übrigens auch weiterhin noch Ressourcen, um überhaupt gelagert zu werden und von A nach B verschifft zu werden, wenn ein Lager mal wieder in das andere und so weiter und so fort. Den Nutzen von Gold haben wir ja auch schon in der Podcast-Folge besprochen, dass es unglaublich schwierig ist, mit Gold flexibel sein Leben zu gestalten. Die Umstellung von allen Verbrennungsmotoren auf E-Autos. Aktuell gibt es ungefähr 10,9 Millionen Elektroautos auf der Welt. Wenn wir ausgehen davon, dass ein Elektroauto ungefähr 15.000 Kilometer pro Jahr zurücklegt, was eher zu tief gegriffen sein sollte, aber nehmen wir einfach die 15.000 Kilometer pro Jahr, dann verbraucht ein Elektroauto auf diesen 15.000 Kilometern im Jahr 2.200 Kilowattstunden. Bei 10,9 Millionen Elektroautos wären das jetzt schon 23 Terawattstunden. Gehen wir aber davon aus, wir wollen die gesamten Autos weltweit, also 1,3 Milliarden Autos, auf Elektrofahrzeuge umrüsten. Also die Umrüstung auf insgesamt 1,3 Milliarden Elektroautos weltweit ergäbe einen Energieverbrauch von 3000 Terawattstunden. Das sind 3 Petawattstunden. Und das ist 30 mal das Bitcoin-Netzwerk. Oder 20 mal. 20 mal das Bitcoin-Netzwerk. Wäschetrockner weltweit. Alleine in Deutschland verbrauchen die Wäschetrockner 3 Terawattstunden. Und das ist noch unglaublich niedrig gerechnet, denn ich habe einen Verbrauch von 160 Kilowattstunden pro Jahr genommen. Das ist aber die Leistung von hochmodernen aktuellen Wäschetrocknern. Ich gehe davon aus, dass mindestens 30% der deutschen Wäschetrockner noch veraltet sind. Jetzt schauen wir uns aber mal die USA an. In den USA verbraucht ein Haushalt ungefähr 13.000 Kilowattstunden pro Jahr. 105 Millionen Haushalte gibt es in den USA und 6% des gesamten Stromverbrauchs aller Haushalte wird in den USA ungefähr für Wäschetrockner verbraucht. Das ergibt 81,9 Terawattstunden pro Jahr, also mehr als die Hälfte des Bitcoin-Netzwerkes, in einem einzigen Land. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ist es notwendig, seine Wäsche mittels Elektrizität zu trocknen oder gibt es da eventuell umweltfreundlichere Möglichkeiten? Da kann sich ja jeder sein eigenes Bild draus machen. Gesehen auf den Energieverbrauch weltweit von Wäschetrocknern, glaube ich, ist es unstrittig, dass auch dieser den Energieverbrauch von Bitcoin übertreffen wird. Schauen wir uns jetzt noch eine Sache an, um mal zu verdeutlichen, welche Art von Argumentation hier stattfindet, die den Energieverbrauch des Bitcoin so präsent versucht, als Narrativ am Leben zu erhalten. Die Weihnachtsdekoration in den USA über wenige Wochen bis Monate hinweg verbraucht alleine in den USA in wenigen Wochen bis Monaten 6,6 Terawattstunden. Mit welcher Doppelmoral argumentieren Medien und Kritiker bitte? Ein Netzwerk, das die Freiheit des Menschen wiederherstellt, aber erwähnt in keinem anderen Wort diese unglaubliche Energieverschwendung einfach nur, weil man es schön findet. Ich verstehe es nicht. Ich komme mit Doppelmoral einfach nicht klar. Und wenn es dann auch noch darum geht, mit dieser Doppelmoral eine Sache schlecht zu machen, die fast nur positive Eigenschaften hat, dann sollte man sich vielleicht mal fragen, woran kann es liegen? Und ich kann dir ganz genau sagen, woran das liegt. Es liegt daran, dass Dinge, die die Macht von Einzelnen eingrenzen, von denjenigen, die diese Macht aktuell besitzen, als große Gefahr wahrgenommen wird und mit allen Mitteln versucht werden muss, das zu unterbinden. Der Gedanke, dass die Macht wieder an die Menschen gleich verteilt wird, fair und ohne, dass jemand ausgeschlossen werden kann, das macht einigen Menschen Angst. Nicht umsonst ist so gut wie jede Dokumentation in den Medien absolut falsch recherchiert und widerspricht den tatsächlichen Fakten extrem. Es gibt Angriffsflächen beim Bitcoin, definitiv, aber die werden nicht aufgezeigt. Es werden Dinge einfach erfunden, die als Narrativ sich erstmal gut verkaufen lassen, aber bei näherer Betrachtung komplett hinfällig und blödsinnig sind. Es ist so einfach, diese Art Argumentation zu durchschauen und zu widerlegen. Aber vielleicht mache ich mir jetzt wenig Freunde damit. Ich bin aber der Meinung, Menschen sind faul. Menschen wollen nicht selbstständig denken. Sie wollen keine Verantwortung für ihre Entscheidungen und für ihre Taten übernehmen. Sie wollen, dass ihnen das Denken abgenommen wird. Das ist einfach und das ist bequem. Und wenn es einem dann nicht allzu schlecht geht, ja, dann ist das doch ein tolles Leben. Freiheit bedeutet aber nicht bequem sein und sich verwalten lassen. Ich meine, wer von euch steht dann unter gesetzlicher Betreuung? Ich meine, das ist auch einfach. Dir wird ein Taschengeld zugeteilt und du musst dich nicht mehr um allen Kram selber kümmern. Warum machst du das nicht? Es ist doch die Light-Version von dem, was du jetzt tust. Fang an, dein Leben eigenverantwortlich selbst in die Hand zu nehmen. Überlege dir, was möchtest du mit deinem Leben? Möchtest du frei sein? Möchtest du deine Entscheidung auf Grundlage deiner Bedürfnisse und deiner Weltanschauung selbst treffen können? Ohne, dass irgendjemand dir den Hahn abdrehen kann, dich damit unter Druck setzen kann, damit du dann doch genau so funktionierst, wie er sich das vorstellt, dann schau dir Bitcoin an. Okay, ich habe jetzt mal einen kleinen Schluck Tee getrunken. Ich hoffe, ich bin jetzt etwas weniger emotional. Schauen wir uns nochmal den aktuellen Strommix an. Der aktuelle Strommix weltweit besteht ungefähr zu 31% aus Öl, 26,8% aus Kohle und 23% aus Erdgas. Der restliche Teil ist nicht groß. Der Anteil an erneuerbaren Energien weltweit liegt gerade mal bei 13,8%. Was glaubst du, wie hoch der Anteil von erneuerbaren Energien ist beim Bitcoin? Ich sag es dir, 56%. Das bedeutet, wir haben hier Kritiker, die nichts dagegen haben, Dinge wie das Bankensystem weltweit, den Strom- oder Energieverbrauch bei Gold, den Energieverbrauch bei E-Autos, den Stromverbrauch von Wäschetrocknern, die zu über 70% aus fossilen Energieträgern verbraucht werden, dass sie da nichts gegen haben, aber gegen ein weltweites Zahlungsnetzwerk, das zu über der Hälfte aus erneuerbaren Energien besteht. Kommen wir nun zum Sponsor der heutigen Podcast-Folge, decentrallife.de. Auf decentrallife.de oder www.btc-lernen.de kannst du kostenlose Kurse zu Kryptowährungen absolvieren, um dich mit breitem Wissen aufzustellen. Der gesamte Lerninhalt ist kostenlos, du kannst aber eine monatliche Mitgliedschaft zwischen 20 und 40 Dollar abschließen, um individuelle Lehrpläne, Nachhilfe und Coachings zu bekommen. Alle Mitgliedschaften sind monatlich kündbar und du kannst monatlich zwischen den einzelnen Mitgliedschaften wechseln. Über den Discord Messenger kannst du dich außerdem kostenlos mit der Community austauschen und ebenfalls deine Fragen stellen. Wie fucking verlogen ist das bitte? Es gibt Schlagzeilen wie Bitcoin erzeugt so viel CO2 wie Hamburg. Das soll dazu dienen, dass man Bitcoin böse ist. Dass man sagt, Bitcoin ist was Schlechtes. Aber was zur Hölle fällt der Stadt Hamburg ein, genauso viel Energie zu verbrauchen wie das weltweit sicherste Netzwerk der Erde? Was ist Hamburg für ein Energieverschwender? Was glaubst du, wie hoch der Energieverbrauch von den Schwimmbädern Deutschland und weltweit sind? Was glaubst du, wie viele alle Pizzerien in Deutschland an Energie verbrauchen, um deine Pizza aufzubacken? Die verbrauchen deutlich mehr als wenn du dir einfach nur schnell eine Pizza selber reinschiebst. Ich kann dir sagen, wie lange und wie viele Stunden am Tag so ein Ofen einfach leer läuft. Fragt da jemand nach? Was ist denn der Sinn dahinter, sich eine Pizza zu bestellen, außer einfach nur pure Faulheit? Oder ausgelaugt sein, wenn man 50% seines gesamten Tages irgendeine Tätigkeit tut, die jemand anderem mehr Macht verschafft? Wo ist denn da bitte schön die Relation? Was ist das für eine Doppelmoral? Und mit dem Punkt Whataboutism, der jetzt eventuell von einigen kommen wird, Whataboutism, das ist alles Whataboutism, Doppelmoral ist Doppelmoral. Whataboutism, wenn ich hinterfrage, was die Intention einer Person ist, wenn sie hier so handelt und in einer anderen Sache anders, dann ist das nicht irgendwas Schlechtes, dann ist das meine verdammte Pflicht, Dinge zu hinterfragen. Wir müssen alle hinterfragen. Wir müssen uns jeden Tag neu hinterfragen. Wir müssen alles um uns herum jeden Tag neu hinterfragen. Das ist kein Whataboutism, das ist normaler Menschenverstand. Warum tun das so wenig Menschen? Wisst ihr eigentlich, wie viel Strom Deutschland jedes Jahr verschenkt ins Ausland? Ja, wir zahlen in Deutschland 32 Cent pro Kilowattstunde, okay. Aber wenn wir zu viel Strom produzieren, und das kommt sehr häufig vor, dann müssen wir diesen Strom verschenken, da ansonsten die 50 Hertz Netzspannung nicht mehr gehalten werden kann. Das heißt, wir verschenken unglaublich viel Geld ins Ausland. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Betreiber von Windkraftanlagen haben im Jahr 2020 761 Millionen Euro. 761 Millionen Euro wurden an die Betreiber von Windkraftanlagen gezahlt, dafür, dass sie ihre Windkraftanlagen nicht benutzen durften. Sie durften sie nicht laufen lassen, weil sonst das Netz überlastet worden wäre. 761 Millionen Euro, die wir mit EEG-Umlagen aber finanzieren. Und der Strom, der dann zu viel produziert wird, wird auch noch ins Ausland verschenkt. In Kanada gibt es eine Wasserkraftanlage, die könnte alleine nur von ihrem selbst überproduzierten Strom dreimal das gesamte Bitcoin-Netzwerk betreiben. Will mir hier wirklich jemand sagen, der Bitcoin ist ein Klimakiller? Ich bitte dich. Die Windkraftanlagen, die in solchen Momenten vom Netz getrennt werden müssen wegen Überlastung, die laufen im Leerlauf. Die könnte man doch rein theoretisch einfach laufen lassen und statt den Strom einzuspeisen, betreibt man damit einfach ein paar Mining-Geräte. Ist doch auch scheißegal, kauft doch alte Mining-Geräte. Der Strom wird doch sowieso sonst verschenkt, benutze ihn doch. Und selbst wenn es nur einen Cent dafür gibt, verkauf ihn an Miner. Für einen Cent, dann hast du doch immer noch mehr gewonnen, als wenn du ihn verschenkst. Die Logistik dahinter wäre nicht mal schwierig. Es ist nicht schwer, eine Internetverbindung herzustellen zwischen ein paar Windkrafträdern. Und es ist auch nicht schwer, dort einfach ein paar Mining-Geräte in einem Container hinzustellen. Das ist total einfach. Aber nein, statt nach Lösungen zu suchen, wird nach Gründen gesucht. Da werden nach Gründen gesucht, den Bitcoin nicht benutzen zu müssen. Seid euch gewiss, der Bitcoin ist nicht aufzuhalten und er wird in Zukunft das Leben von uns Menschen dominieren. Seid dabei oder nicht. Ja, das war mein Rage-Mode heute zum Thema Energieverbrauch und Bitcoin. Ich hoffe, es war nicht zu abschreckend, ein bisschen emotional gewesen zu sein heute. Wir sprechen in der nächsten Podcast-Folge darüber, warum es nicht schlimm ist, wenn der Bitcoin mal extrem im Preis abfällt. Warum das sogar was Gutes ist und warum das für dich eine Chance ist. Und ich zeige dir, wie du am Bitcoin-Netzwerk partizipieren kannst, mit möglichst wenig Risiko. Und ich zeige dir, wie du dich damit absichern kannst gegen Zugriffe von außen und wie du in ein neues, freies Leben mit uns allen starten kannst. Also ich freue mich drauf. Bis nächstes Mal.